Liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler, herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel. Mein Name ist Werner Kleine, Neutestamentler hier in Wuppertal, und am anderen Ende des Mikrofons begrüße ich
mich, Till Magnus Steiner, und ich bin der Alttestamentler hier in unserem Bunde. Und wir beide als Bibelwissenschaftler sind ja normalerweise Schriftausleger, aber wie der Titel des Podcasts ja schon sagt und wie ihr es ja auch eigentlich wisst, wir sind hier die Schrifterzähler. Wir erzählen biblische Texte neu und anders. Und Werner, ich habe ein bisschen Angst vor der heutigen Folge. Ich habe mal eine Frage an dich. Redest du nachher als Schlange?
Nein, tue ich nicht. Ich habe heute eine sehr neutrale Erzählposition. Wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen. Du hast ja auch Stimmen gehört, nämlich meine. Ich bin ja schon mal als Schlange aufgetreten. Das recht in der allerersten Folge, wo wir über Genesis 3 erzählt haben, die sogenannte Erbsündenerzählung. Da bin ich ja als Schlange aufgetreten und habe meinen ersten Satz war: Ich bin Luzifer. So habe ich ja damals angefangen und ich war ja der Einflüsterer.
So, wir sind aber schon beim Thema angekommen. Es geht mal wieder um Schlangen. Und wir sind bei einer sehr komischen Geschichte angelangt, im Buch Numeri. Lässt sich ganz kurz zusammenfassen: Das Volk Israel murrt mal wieder, lehnt sich auf gegen Mose und Gott. Gott hat die Schnauze voll, schickt Schlangen. Das halbe Volk Israel oder mehr stirbt durch Schlangenbisse. Und am Ende, die Rettung bringt eine Schlangenstatue. Die Zusammenfassung ist schon relativ absurd, aber das ist so relativ auf den Punkt schon, was da in Numeri 21 erzählt wird. Und daher eignet sich diese Geschichte perfekt, dass wir uns auf die Suche machen nach neuen Perspektiven auf diese Geschichte, um für uns neue Sinnmöglichkeiten zu erschließen.
Viel mehr steht da tatsächlich nicht. Es sind gerade mal 5 Verse, die aber sehr bildhaft sind, die auch im Neuen Testament Eingang gefunden hat. Die Geschichte erzählen wir beim nächsten Mal, wo die kupferne Schlange im Neuen Testament auftaucht. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Aber gerade bei diesen kurzen Geschichten ist es natürlich so, dass die viele Fragen wecken und auch viele Leerstellen haben. Und das sind ja genau die Hebelpunkte, die wir beide nutzen, um in diese Leerstellen reinzugehen und dann die Geschichten aus einer neuen Perspektive eben neu zu erzählen. Jede Geschichte hat so eine Leerstelle, aber die Geschichte hier von der kupfernen Schlange, die hat eben so einige Leerstellen, und wir werden heute 2 Varianten darbieten. Du eine, ich eine. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber was mich an der Geschichte fasziniert hat und was mir nochmal zu Bewusstsein gekommen ist, du hast es gerade, glaube ich, sogar gesagt, das Volk murrt mal wieder. Die ziehen aus Ägypten aus, groß in die Freiheit. Und wenn man sich die Geschichte mal weiter anschaut, nicht nur im Buch Exodus, sondern die Erzählung, die wir heute vor der Brust haben, ist ja aus dem Buch Numeri. Das ist ja fast so ein Topos. Ewig haben die schlechte Laune, ewig ist schon wieder Hunger, ewig ist schon wieder Murren, und Gott hört das Murren. Und ich sage mir immer, Mose möchte man nicht sein, der da zwischen Gott und dem Volk sitzt und permanent vermitteln muss. Den Job möchte man doch wirklich nicht machen, oder?
Das ist so ein bisschen Kindergärtner.
Ja, das stimmt.
Und irgendwie bei der Vorbereitung ist mir da so ein kleines Lichtchen aufgegangen. Und es wird vielleicht, diese Erkenntnis wird vielleicht den Neutestamentler freuen. Ich habe so für mich verstanden, die Apostel im Neuen Testament sind ja auch so Leute, die verstehen nicht richtig, meckern da mal rum etc. Jetzt habe ich für mich verstanden, die sind im Endeffekt von den Erzählern so ein bisschen parallel geschildert wie das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten bis ins Heilige Land. Und das ist sogar sehr faszinierend, wenn man mal guckt, welche Rolle denn Israel bei der Wanderung durch die Wüste spielt. Wenn man mal diese 5 Bücher Mose, wir nennen das ja die Tora eigentlich, anguckt, ist der Weg durch die Wüste ja textlich eigentlich relativ kurz. Ne? Exodus fängt an, sie ziehen aus. So, dann kommen sie Kapitel 19 am Berg Sinai an. Im Endeffekt ist der Auszug nur die Kapitel 15 bis 18. Da haben wir schon 3 Geschichten, wo das Volk Israel murrt und sich gegen Gott wendet. Dann, ab Exodus 19, bleibt Israel erstmal am Berg Sinai, bekommt die Gesetze. Es wird gesagt, das Heiligtum soll gebaut werden. Dann im Buch Levitikus kommen die ganzen Gesetze für das Heiligtum und weitere Gesetze. Und das Buch Numeri verweilt auch erstmal am Anfang weiter am Berg Sinai. Erst ab Numeri 10 bricht dann Israel auf. Und das Buch Deuteronomium wieder, da stehen sie an der Grenze, da ist die Wanderung schon vorbei.
Ja.
Aber auch im Buch Numeri ab Kapitel 10 haben wir wieder 3, 4 Geschichten, wo das Volk Israel meckert. Kurzum, wenn Israel wandern muss, meckert Israel.
Ja, und die Geschichte geht ja weiter. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte und auch heute wird permanent rauf und runter gemeckert. Und ich frage mich immer, wann steht ihr eigentlich auf und packt euer Leben mit den eigenen Händen an? Aber es ist offenkundig uns Menschen so ins Stammbuch geschrieben, dass man doch lieber auf den Knien rutscht und sagt, lieber Gott, mach, Aber eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht der Auftrag, den wir haben. Denn eigentlich ist ja, dass wir das Leben anpacken wollen, um neutestamentlich zu sprechen, das Reich Gottes mit aufbauen sollen. Aber das fand ich schon wieder das Faszinierende hier an der Geschichte. Und was mir auch aufgefallen ist, das wird gleich in meiner Erzählung ein bisschen vorkommen, die bewegen sich wieder in Richtung des Roten Meeres, da wo alles anfing. Es ist so ein bisschen back to the roots. Das fand ich, das war mir gar nicht so bewusst, das habe ich in der Vorbereitung auf die Erzählung erst festgestellt. Ach, guck mal, die sind so ein bisschen in einem riesengroßen Kreis gelaufen und kommen da an, wo sie schon mal waren.
Tja, sie irrten durch die Wüste. Und hast recht, irgendwie wandern die ja 40 Jahre, weil Gott sie auch bestraft. Der Weg ist ja eigentlich viel kürzer und auch bei Numeri, wo wir jetzt dann bei der Geschichte sind. Eigentlich sind die fast da.
So groß sind die Abstände topografisch ja jetzt nicht, ne, zwischen Ägypten und Israel. Also so viel, da ist der Sinai dazwischen, da ist die Arabia, da ist der Negev, alles klar. Ne, es ist schon einiges an Wüste da. Aber es sind ja jetzt nicht so, dass sie um den halben Erdball laufen müssten. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Entfernung sind. So 40 Jahre ist man da schon ein bisschen hin und her gezogen. Ne?
Wir sind sogar an einem sehr nahen Ort angekommen. Numeri 21 sind wir mehr oder minder, ja, über Pi mal über Daumen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, aber 5 Tagesmärsche und sie wären im verheißenen Land gewesen. Ne?
Roundabout.
Aber sie drehen sich um. Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Motiv des Murrens und dann fangen wir mit unseren Geschichten an. Das ist ja dieses Wort Murren, fasziniert mich ja sowieso, ein schönes Wort. Aber wenn wir darüber reden, vergessen wir ein bisschen den Inhalt. Was wollen die denn? Die sagen die ganze Zeit, warum habt ihr uns denn aus Ägypten herausgeführt? Und das ist ja absurd. Wir feiern den Exodus als die große Geschichte der Befreiung. Auch unser Christusereignis, dieselbe Idee, unsere große Befreiung. Aber sind wir frei? Die Israeliten oder die Geschichte über die Israeliten lehrt uns immer, selbst die Freiheit führt uns doch immer wieder eigentlich zurück. Wir wollen zurück in die Gefangenschaft. Wenn die dann sagen, auch in der Geschichte, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Wollt sagen im Endeffekt, wäre doch besser gewesen, wenn wir Sklaven geblieben wären, oder? Was ist denn die Freiheit überhaupt wert?
Aber jetzt musst du aufhören, sonst erzählst du meine Geschichte. Das ist, du hast meine Stimme gehört, jetzt höre ich meine Geschichte schon so ein bisschen in deiner Stimme. Also wir haben die Stimmen, vielleicht machen wir das mal, Till, dass wir mal Geschichten schreiben, wir lassen die vice versa vorlesen, mal gucken.
So hast du schon so viel über die Stimme angedeutet. Ich habe nämlich, das muss ich jetzt ganz kurz aufklären, im Vorgespräch gesagt, als ich meine Geschichte geschrieben habe, und das ging diesmal relativ flüssig, habe ich sie mir selbst nochmal durchgelesen und auf einmal hörte ich die Stimme von Werner. Weil irgendwie finde ich, ich habe diesmal den Stil von Werner fast perfekt kopiert. Mal gucken, Werner, findest du dich in der Geschichte gleich wieder?
Schauen wir mal, aber die Schlange heißt nicht Nathanael, oder? Vom Bethanischen Boden, ne?
Das nicht. Aber jetzt hast du wieder verraten, dass ich als Schlange reden werde, obwohl du es noch gar nicht weißt. Du hast etwas verraten, was du gar nicht wusstest. Aber gut kombiniert als Wissenschaftler.
Klar.
Dann wollen wir beginnen mit meiner Geschichte, weil es ein alttestamentlicher Text ist. Nebenbei, wenn ihr kurz innehalten wollt und euch den Bibeltext durchlesen wollt, unten in den Shownotes findet ihr die Bibelstelle angegeben mit einem Link rüber zum Bibelserver, wo ihr den Text dann auch noch nachlesen könnt. So, jetzt aber meine Geschichte mit dem schönen Titel Der Weg der Schlange. Wenige haben verstanden, welche große Bedeutung ich in der Schöpfung Gottes habe. Ich glaube, selbst Gott hat mich unterschätzt. Ich war es, die Eva und Adam aus dem Garten Eden befreite. Ich war es, die dem Pharao in Ägypten das Fürchten lehrte. Und ich war es, die schließlich von den Israeliten vergöttlicht wurde. Zu mir schauten sie angsterfüllt und hoffnungsvoll auf, als wäre ich ihr Messias. Im Garten Eden öffnete ich den Menschen die Augen, ließ sie von meiner Weisheit kosten und bezahlte dafür einen hohen Preis. Ihre Freiheit kostete mich viel. Auf dem Bauch muss ich seitdem kriechen und Staub fressen, alle Tage meines Lebens. Vielleicht war es die Ironie des Schicksals, dass die Israeliten, Gottes geliebtes Volk, auf ihrem Weg durch die Wüste sich bei ihm beklagten. Das fein knusprige, früher nach Honigkuchen schmeckende Manna schmecke nur noch nach Staub, sagten sie. Sie waren ihrer Freiheit und ihres Befreiers überdrüssig geworden. Anscheinend kann auch der Geschmack der Freiheit schal werden.
Sie klagten Gott und seinen Propheten Mose an.
Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, so dass wir in der Wüste sterben?
Ihr Freiheitsmut hatte wahrlich keine Ausdauer. Und dabei hatte ich ihnen doch selbst gezeigt, wozu Gott und ich gemeinsam fähig waren. Ja, nachdem Gott und ich uns wieder versöhnt hatten, gab er mich in Moses Hand. Ich wurde zu Stab und Stütze für Mose. Er hielt mich fest in seine Hand, warf mich vor die Füße des Pharaos und ich zeigte ihm mein wahres Wesen. Auch seine Magier konnten aus Stäben Schlangen werden lassen, aber ich verschlang sie alle. Ich hätte auch den Pharao verschlungen, aber Gott schränkte mich ein und ich wurde wieder zum Stab Moses. Meine Weisheit und Stärke war nun aber bekannt unter allen Schlangen dieser Welt. Sie erkannten meine Macht und verehrten mich. Gott befahl mir, die Schlangen von seinem Volk in der Wüste fernzuhalten. Keine Schlange wagte es, einen Israeliten zu beißen, bis es zu diesem einen schicksalshaften Tag kam, der mich vergöttlichte. Ich gestehe ein, die Klage der Israeliten war gerechtfertigt, und Gott schaffte es nicht, seinen aufgestauten Zorn zu kontrollieren. Sie waren nicht mehr weit vom verheißenen Land entfernt, vielleicht nur noch 5 Tagesmärsche. Sie hätten nur direkt durch das Land der Edomiter ziehen müssen. Aber der allmächtige Gott fürchtete die Edomiter anscheinend und sandte sein Volk zurück in Richtung Schilfmeer. Wer hätte das nicht als ein Zeichen der Schwäche gedeutet? Und was für ein fatales Zeichen! Zurück zum Schilfmeer. Nun doch wieder in die Hände der rachedürstenden Ägypter? Eine Umkehr des Schilfmeerwunders? Ich konnte die Israeliten gut verstehen, die Gott und seinen Propheten anklagten.
Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, sodass wir in der Wüste sterben?
Und Gottes Antwort war ein deutliches Ja. Sein Zorn entbrannte. Er befahl mir, die ägyptischen Kobras, die uns gefolgt waren, wütend zu lassen, und ihre Bisse brannten in den Gliedern der Israeliten, die kurze Zeit später elendig verreckten. Wie ein Feuer wüteten sie inmitten des Lagers, bis zumindest eine kleine Gruppe der Israeliten Reue empfand und Mose als ihr Fürbitter auftrat. Gott befahl ihm daraufhin: Mach dir eine Feuerschlange und hänge sie an einer Stange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose schmiss also mich, seine Stütze und seinen Stab auf den Boden, und ich verwandelte mich in eine ägyptische Kobra. Dieses Mal jedoch war ich nicht gekommen, um die anderen Schlangen zu verschlingen, sondern ich wurde zu einer machtlosen Statue, eine Schlange aus Bronze. Und ich wurde an einer Stange befestigt. Und tatsächlich, diejenigen, die mich ansahen, starben nicht an dem Gift der Kobras. Sie schauten zu mir auf. Ich war erhöht. Die Israeliten taten, was Gott und Mose ihnen befahl. Aber sie verstanden mal wieder nicht, was sie taten und warum. Dabei hatte ich ihnen im Garten Eden doch die Weisheit geschenkt. Es war eine absurde Situation. Der Gott, der erzürnt war, dass sein Volk ihm ein goldenes Kalb als Götterstatue gegossen hatte. Der Gott, der seinem Volk verboten hatte, Götzenstatuen zu richten. Er ließ nun sein Volk hoffnungsvoll auf eine Statue einer ägyptischen Kobra, einer Ureus, schauen. Sie hatten doch in Ägypten gesehen, welche mythologische Bedeutung das hatte. Das feuerspeiende Auge des Sonnengottes verkörpert dieses Symbol, dessen Magie und Macht den Pharao schützen sollte. Die Israeliten sahen also ein ägyptisches Machtsymbol an und wurden gerettet. Gott hat einen Hang zum Absurden. Vielleicht wollte ihn Gott nochmals demonstrieren, dass er mächtiger ist als ihre ehemaligen Sklavenherren. Ich muss in all meiner Weisheit eingestehen, dass ich mir selbst nicht erklären kann, was Gott sich gedacht hat. Oder vielleicht hat er sie mal wieder auf die Probe gestellt und sie sind mal wieder gescheitert. Denn am Abend dieses Tages befahl mir Gott, den Schlangen wieder zu verbieten, sich dem Lager der Israeliten auch nur zu nähern. Das Drama war beendet. Aber die Israeliten ließen nicht ab von mir, sie trugen mich als bronzene Schlange auf der Stange vor sich her. Ich war nicht nur ein bleibendes Relikt dieser Geschichte, nein, ich wurde zu einer Reliquie. Ich wurde heilig in ihren Augen. Mir wurden Wunder zugeschrieben. Sie nahmen mich mit ins verheißene Land. Sie führten mich nach Jerusalem. Und sie brachten mich, die bronzene Schlangenstatue, in den Tempel, in das doch eigentlich bilderlose Heiligtum des Gottes Israels. Räucheropfer brachten sie mir da. Bronzebeschlagene Schlangen wurden zu beliebten Votivgaben im ganzen Land. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob manche der Israeliten überhaupt noch zwischen mir und ihrem Gott unterscheiden können. Und ich wundere mich, wann Gottes Zorn wieder entbrennen wird. Meine Schuld wird es jedenfalls nicht sein. Ich habe nie verlangt, dass man mich anbeten soll.
In der Tat, die Geschichte hätte ich auch erzählen können. Hat mir sehr gefallen, wie du die schönen Zischlaute und die Schlaute so schlangenartig gesprochen hast. Der Messias, der gefällt mir besonders gut. Also das war schon sehr schön. Und dann bin ich zwischendurch etwas erschrocken, weil meine Geschichte gleich bei dir ansetzt. Und ich habe gedacht, wenn er jetzt weitererzählt, brauche ich meine Geschichte nicht erzählen. Aber dann hat mich das doch entspannt, weil ich gleich, aber das will ich noch nicht verraten, vom selben Plot her dann einen ganz, ganz anderen Schluss ziehen werde. Das zeigt nochmal, wie unterschiedlich dann Geschichten sein können. Aber so geht's halt auch, wie du es erzählt hast. Ne? Vor allen Dingen, was mir nicht bewusst war, war, dass die Schlange im Tempel war. Das wusste ich nicht. Ich hatte immer gedacht, die geht verloren, aber die war im Tempel.
Das ist ganz faszinierend, weil sie wird nämlich nachher wieder erwähnt. Sie kommt nämlich vor in der Geschichte des König Hiskias. Das war ja die große Reform des Tempels, als die ganzen Götzenstatuen rausgeschmissen wurden etc. Und da wird eben auch die Nehushtan erwähnt, diese Schlangenstatue. Und die führt sich zurück auf diese Geschichte. Und sie wird dann logischerweise aus dem Tempel rausgeschmissen. Und da kommen wir eben in das Besondere ja rein. Ne? Da wird irgendwo so eine Statue angefertigt auf Gottes Befehl. Wir können die Geschichte verfolgen bis in den Tempel und da wird dann festgestellt, uiuiui, das ist uiuiui, ja ein Ding, genau. Das muss aber ganz schnell weg. Deshalb habe ich diese Überschrift auch gewählt, so wunderbar, der Weg der Schlangen. Und da bin ich ja nach vorne gesprungen, habe geguckt, wo kommen denn Schlangen noch vor? Und Schlangen kommen ja, wie wir erzählt haben in der ersten Geschichte, wunderbar im Garten Eden vor. Dann das Machtsymbol eben in Ägypten, das ist ja der große Verstehenskontext. Die Schlange ist ja das Symbol Ägyptens. Und dann wandert die eben mit bis ins verheißene Land, bis in Tempel, wo sie erst dann wirklich rausgeschmissen wird.
Also die Geschichte mit der Macht sowohl Ägyptens, die werde ich gleich weiter entfalten. Und ich gestehe wirklich, dass ich auch erst anfangen wollte im Garten Eden. Aber das ist gut, dass ich das nicht gemacht habe. Was mich wirklich an deiner Erzählweise jetzt fasziniert, ist dieses wirklich, ja, lautierende, bildhaft Machende der Schlange in der Sprache. Das bietet sich in unserer Sprache ja geradezu an, weil wir diese vielen Zischlaute darin haben. Und die Schlange hat also wirklich sehr, sehr gut gerade ins Mikrofon gesprochen. Und was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen konnten, ist, das macht der Till häufiger, aber der zeigt auch mit so einem Zeigefinger. Das ist eine typische Geste für ihn. Und ich habe gedacht, wenn da gleich eine Kupferschlange drin auftaucht, dann habe ich die Kupferschlange auf dem Stab.
Was nicht nur in der deutschen Sprache funktioniert, was du gerade angesprochen hast, sondern auch sehr schön in der hebräischen sind diese Zischlaute. Denn die Schlange ist die Nachasch. Ich habe eben auch schon gesagt, diese Kupferschlange, die nachher im Tempel kommt, ist die Nehushtan. Und das Beißen heißt Nashach. Also Hanachasch
Und das Schach, da hörst du das wunderbar, die Schlange beißt, da ist dieser Zischlaut wirklich drin. Und der zieht sich durch den hebräischen Text wunderbar durch.
Du hast gerade gesagt, dass ich die Sprachweise von dir sehr schön imitiert habe. Aber auch die Sätze, fand ich irgendwie, waren sehr dein Sprachduktus. Und vor allem war mir das sehr bewusst dann bei diesem einen Satz: Gott hat einen Hang zum Absurden. Das wäre so eine klassische Feststellung, wo du in deinen Erzählungen oft innehältst. Und das war aber das Erleben von mir auch, als ich diese Geschichte nochmal durchgelesen habe. Weil nochmal, wenn wir da bedenken, was Gott da bauen lässt. Wir haben wirklich in Ägypten Darstellungen in den Hieroglyphen von einer Stange mit einem Querbalken obendrauf, wo oben eine gewellte Schlange zu sehen ist. Und wir wissen alle, welche Bedeutung, welche große Bedeutung die Schlange in Ägypten hat. Das ist durch und durch für den damaligen Leser und auch für uns heute in der Welt erkennbar ein ägyptisches Symbol, was da dargestellt ist. Und dann, heute Morgen, als ich ja noch ein Stündchen Zeit hatte, bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch mal ein bisschen rumgeblättert und noch mal quer gelesen. Meine Geschichte stand schon selbst. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Das ist so ein schöner Beleg für, man ist nie zu Ende mit den biblischen Geschichten. Weil dann habe ich noch etwas gemerkt, was ich gar nicht in meiner Geschichte verarbeitet habe, weil meine Geschichte schon zu Ende erzählt ist. Aber die Bitte, die die Israeliten ja stellen, die Israeliten gehen ja zum Mose und sagen dann, bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Bete und befreit. Das finden wir gehäuft. Weißt du auch wo? Die Reaktion des Pharaos auf die Plagen. Das Volk Israel redet hier in den Worten des Pharaos und bekommt dann ein ägyptisches Symbol als Heilssymbol. Wie absurd ist diese Geschichte denn bitte?
Aber da bist du bei meiner Geschichte. Das ist der Ansatzpunkt für meine Geschichte. Ich habe das Wort absurd nicht drin. Aber das war genau das, was ich mich gefragt habe, weil diese ganze Geschichte ja etwas Absurdes hat und ja auch ein bisschen psychologisierend ist. Ne? Das, was einen beißt, anschauend und ihm damit die Macht zu geben, nehmen. Und das ist der Ansatzpunkt für meine Erzählung, aus der ich was gemacht habe. Aber die schneiden sich genau an der Stelle eben, ja, der Pharao ist gewissermaßen die Schnittstelle. Und der Pharao, das muss man vielleicht dabei erzählen, du hast gerade schon von den vielen Hieroglyphen erzählt, die es gibt. Das Schlangensymbol mit der kriechenden Schlange da oben drauf. Aber der Pharao hatte auf seiner Krone oben, die er trug, eine riesen Kobra oben drauf, die quasi das Gegenüber anstarrte und zwar angriffsbereit mit dem aufgefächerten Nackenschild.
Das Auge des Sonnengottes war das, das feuerspeiende Auge. Auch eine wunderbare Geschichte aus der ägyptischen Mythologie. Wie kam es denn dazu? Der Sonnengott nahm nämlich eins seiner Augen.
Nicht erzählen, das kommt gleich in meiner Geschichte vor. Das kommt gleich in meiner Geschichte vor. Nicht.
Dann will ich kein. Dann lass mich
wir
was.
Spoilern. Wir spoilern heute beide. Ich und du.
Pass auf. Dann lass mich noch einen letzten Ausflug machen in eine andere Erzählweise bzw. Auslegungstradition. Weil ich bin ja gespannt, wie du gleich erklärst, dass eben die Israeliten auf dieses ägyptische Symbol gucken. Und das Problem hatten natürlich auch die Rabbinen, die natürlich das Problem erkannt haben, dass da so eine Götzenstatue aufgebaut ist. Und welche wunderbare Lösung haben die Rabbinen gefunden? Die haben gesagt, das Volk Israel sollte gar nicht die Schlangenstatue angucken, sondern sie sollten ihren Kopf heben und nach oben gucken. Sie sollten in den Himmel gucken und verstehen, wo die Macht wirklich zu finden ist. Das finde ich eine wunderbare Idee. Und da war auch bei mir am Anfang die Idee, eben diese Geschichte draus zu machen, dass die Israeliten im Endeffekt lernen mussten, nicht mit gesenktem Kopf durch die Wüste zu gehen, sondern mit erhobenem Haupt, weil sie eben die Befreiten sind. Aber komm, jetzt geht's zu deiner Geschichte und der Frage, wie erklärst du das uns alles?
Gucken wir mal, wie ich meine Geschichte machte. Es gibt gewisse Parallelen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ohne dass ich es kann. Schauen wir mal. Schlangen. Überall Schlangen. An den Wänden, an den Säulen, überall diese Schlangen. Sie bäumen sich auf, kriechen durch die Schriften. Sie bäumen sich sogar auf dem Kopf des Pharao auf. Schlangen, wo du hinschaust. Ureus nannten die Griechen die ägyptische Schlange, Jaretz die Ägypter. Eine Kobra im Angriffsmodus, den Nackenschild gespreizt, den Mund mit den Giftzähnen drohend geöffnet. So schützt sie den König, so schützt sie das Land. Schlangen, wo du hinschaust, sie sind überall. Ihr Auge ist wachsam, du entkommst ihrem Blick nicht. Die Ägypter glaubten, dass ihr Sonnengott Re eins seiner Augen aussandte, um über das Volk zu wachen. Als es zurückkehrte, war dem Re schon ein zweites Auge gewachsen,
Götter halt. Was willst du machen? Aber wohin mit dem dritten Auge? Re gab es der Schlange Iaret, die sogleich sonnengleich feurig wurde. Natürlich ließ sie sich auf Pharaos Haupt nieder. Wo denn sonst? Gott von Gott, Licht vom Licht, aber eben kein wahrer Gott vom wahren Gott. Pharao mag sich für sonst wen halten, er bleibt ein Mensch, Schlange hin, Schlange her. In Ägypten aber entkommst du der Schlange nicht, sie trägt das Auge des Re. Er schützt, die Schlange schützt alle, die vor ihr kriechen und sich ihr unterwerfen. Und so fraß sich die Schlange wie Feuer in die Seelen und brannte sich in das Gedächtnis ein. Auch den Israeliten brannte es auf der Seele. Es würde Generationen dauern, bis die Schlange aus den Köpfen verschwunden war. Die Generationen derer, die aus Ägypten ausgezogen war, aber trug sie in sich. Die Schlange schaute einen an, man konnte die Schlange ansehen. Jetzt aber folgten sie einem Gott, den man nicht sehen konnte. Ein Gott, der einen Namen wie Windhauch hatte. Ein Gott, der sie permanent prüfte. Ein Gott, wüst wie die Wüste. Die Fleischtöpfe Ägyptens bleiben ein Sehnsuchtsort, vor allem wenn Hunger und Durst sich der Seele bemächtigen. Dann kroch die Schlange wieder in die Herzen und flüsterte ihre verführerischen Botschaften ein. War es wirklich Gott, der euch aus Ägypten herausführte? Oder war es dieser eitle Mose? War es wirklich Gott, der euch sagte, ihr werdet frei sein? Oder hat er euch im Stich gelassen? Was ist das für eine Freiheit, für die man kämpfen muss? Unterworfen konntet ihr leben. In der Unterwerfung ist Leben. Unterwerft euch. Was soll der Aufstand, der euch nur Mühsal bereitet? Die Schlange brannte sich in Seelen, Herzen und Köpfe. Und das Volk drohte wieder zu kriechen. Zuerst kommt das Fressen, dann erst kommt die Moral. Es ist einfach, frei zu sein, wenn es keinen Mut fordert. Es war leicht, aus Ägypten herauszuziehen und endlich frei zu sein. Es wurde gejubelt und Mose sang das Lied, als Pharaos Heer in den Fluten des Roten Meeres versank. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist mir zum Retter geworden. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen, den Gott meines Vaters will ich rühmen. Wer ist wie du unter den Göttern, o Herr? Wer ist wie du, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervollbringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. Und Miriam, die Schwester des Mose, schlug die Pauke und tanzte mit allen Frauen des Volkes und sang: Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Mose hatte Pharao besiegt. Er hatte die Schlange Pharaos besiegt. Der Stab seines Bruders Aaron hatte sich als mächtiger erwiesen als Pharaos Schlangenszepter. Mose war im Auftrag des Herrn unterwegs. Sein Gott war stärker als Pharao. Sein Gott war stärker als die Götter Ägyptens. Pharao musste das Volk endlich ziehen lassen. Sie zogen durchs Rote Meer in die Freiheit. Aufrecht stehend, frei. Aber der erste Hunger kam bald und auch der erste Durst. Das frei gewordene Volk murrte. Ein wenig Hunger und ein wenig Durst nur 3 Tage nach dem großen Sieg und das Volk begann zu murren. Und Gott hörte das Murren. Er gab Manna und Felsenwasser. Und das Volk zog weiter. Die Schlange aber blieb mächtig in den Herzen, Seelen und Köpfen. Wie ein Wurm kam sie immer dann aus dem Loch, wenn die Versuchung drohte. Die Schlange flüsterte: Kriecht, unterwerft euch. Die Fleischtöpfe Ägyptens waren doch immer gefüllt. Unterwerft euch, kriecht, kriecht im Staub, dann werdet ihr satt sein. So ging es immer wieder. Mose sprach mit Gott. Gott rettet sein Volk. Er gibt ihnen Speise. Jeder Tag ein neues Heute. An jedem Heute gab er ihnen das Brot, das sie brauchen. Aber was ist schon Brot, wenn du Fleisch haben kannst? Kriecht, unterwerft euch. Das Flüstern der Schlange brannte in den Seelen. Hatte Gott nicht ein Land verheißen, in dem Milch und Honig fließen? Sie aber mussten in der Wüste leben, weil sie nicht aufrichtig waren, weil sie sich unterworfen hatten, weil sie um das goldene Kalb tanzten. Sie mussten in der Wüste bleiben und die Freiheit lernen. Und dann kam der Tag. Sie brachen vom Berg Hor auf. Sie wollten Edom umgehen und wandten sich gen Westen. So kamen sie in die Nähe des Roten Meeres. Und die Erinnerungen wurden lebendig. Je näher sie dem Roten Meer kamen, je näher sie so auch wieder Ägypten kamen, desto lauter wurden die Schlangen. Die Erinnerungen kamen, sie standen ihnen vor Augen, sie konnten die Schlangen sehen. Die Schlangen spuckten ihr Gift in die Herzen der Israeliten. Kriecht, unterwerft euch! Ägypten ist nur einen Durchzug durch das Rote Meer entfernt. War die Sklaverei wirklich so schlecht? Unterwerft euch, kriecht, kriecht im Staub der Mächtigen. Ihr werdet Sklaven sein, aber satte Sklaven. Die Schlangen waren überall. Ihr Gift brannte wie Feuer. Und das Volk begann mitleidig zu werden. Es begann zu kriechen. Es unterwarf sich. Es unterwarf sich der Angst, es unterwarf sich der Lust an der Verantwortungslosigkeit, es unterwarf sich der Sehnsucht, endlich unmündig sein zu können, und die Schlangen bissen. Manche verloren den Kampf, unterwarfen sich, wurden wieder zu Sklaven und starben den Tod von Sklaven. Mose aber ging zu Gott, und Gott wies ihm den Weg. Wenn eine Gefahr droht, schau nicht weg. Mach dich nicht klein, schau hin und richte dich auf. Wie aber soll sich ein nach Schlangenart kriechendes Volk aufrichten, wenn es überall nur Schlangen sieht? Mose erkannte, dass er die Gefahr anschauen musste. Und er musste das Volk aufrichten. Schau nicht weg. Schau der Gefahr in die Augen. Richte dich auf. Und so machte Mose eine Feuerschlange aus Kupfer, das in der Sonne glänzt. Er hängte sie an eine Stange. Es war eine Schlange aus Kupfer. Ein Ding, ein Stück Metall. Schön und glänzend, aber eben ein Ding. Und das Volk schaute zu der Schlange. Sie kannten diese Schlange. Sie war in den vergangenen Tagen überall, an den Wänden, an den Säulen, in den Schriften und auf dem Haupt des Pharao. Endlich hatte das Volk seine Schlange. Und das Volk richtet sich auf und schaut seine Schlange an. Es kroch nicht mehr, es stand. Und es sah, die Schlange lebte nicht, die Schlange biss nicht. Die Schlange war nur ein Ding, ein Kupferding, tot und stumm. Wer das erkannte, ahnte den Wert der Freiheit. Wer stand, hatte die Hände frei, um das Leben mit beiden Händen zu greifen. Wer kriecht, hat keine Hände frei. Die, die das verstanden, wurden die ersten Freien im Volk Israel. Sie begannen zu leben. Die Schlangen aber hörten auf zu flüstern. Die Stimmen wurden leiser. Nun brannte die Freiheit in den Seelen. Die Lust, frei zu leben, ohne Schlangen. Unterwerfung? Nein. Aufstand!
Du hast ein geilen Satz drin und der fasst alles wunderbar zusammen, sogar noch besser als dieses letzte Wort Aufstand. Der Gefahr ins Auge zu gucken, aber aufrecht, das ist eine wunderbare Umdeutung dieses Symbols, was du da gemacht hast. Und du hast sogar einen super Ansatzpunkt in der hebräischen Bibel, denn der Text spricht am Anfang von den Feuerschlangen und dann sagt aber das Volk, bet zum Herrn, und da ist die Einheitsübersetzung leider nicht originalgetreu. In der Einheitsübersetzung steht, bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Aber eigentlich steht da, von der Schlange befreit. Ja. Und es ist dann nachher die Schlange, die auf der Stange oben ist. Genau diese eine Gefahr. Es läuft alles auf dieses eine Symbol zu, auf diese eine Stimme, die sozusagen diese Gefährdung, diese Unterdrückung da ist. Und daraus resultiert dann, man guckt dieser einen Gefahr ins Auge. Und er erhebt sich und wird dadurch mächtig. Das ist eine wunderbare Erzähllinie, die einfach unglaublich auch ermutigt. Pastoral ist das allein schon eine gute Geschichte. Jetzt seid doch mal befreit, jetzt erhebt euch und seid, wer ihr seid. Befreiter, nicht Unterdrückter.
Ja, und das ist, also wir leben ja in Zeiten, wo, egal wo du hinschaust, ob du nach Westen oder nach Osten, nach Süden oder nach Norden schaust, überall ist ja im Moment irgendwie Chaos. Das ist nichts, was mich irgendwie ängstigt, weil ich als Neutestamentler sage, Endzeit ist eigentlich irgendwie immer. Und wir erleben jetzt unsere Endzeit, nicht in dem Sinne, dass morgen alles zu Ende geht, aber es ist jetzt unsere Aufgabe, das anzupacken. Und wir erleben ja zumindest gerade hier, auch in Deutschland, auch angesichts der Kriege, die uns sehr nahe sind, da es ja immer den Drang gibt, gebt einfach auf, verhandelt und dann haben wir Ruhe.
Das ist aber etwas Kriechendes. Wenn man so vorgeht, dann gibt man den Mächtigen alle Macht und dann kriechen wir im Staub der Erde. Dann machen wir uns selbst zu Sklaven. Leben wir dann oder sind wir tot? Das kommt ja in der Geschichte auch drauf. Ne? Sind wir satte Sklaven oder tote Sklaven? Wir werden eher tote Sklaven sein. Das ist aber genau die Haltung des Griechens, wo ich ja mit beiden, wie auf allen Vieren im Prinzip auf dem Boden bin. In dem Moment, wo ich mich aufrichte, wo ich ja menschlich werde, übrigens ein Topos, den wir im Neuen Testament häufig im Zusammenhang mit den Heilungserzählungen finden, dass es da heißt, und Jesus richtete sie auf. Das ist auch etwas, was häufig übersehen wird, dieses Moment der Aufrichtung, die Kräfte zu aktivieren, die noch da sind, bekomme ich auch die Hände frei und kann mein Leben ergreifen und mein Leben gestalten.
Und ich will nochmal von deiner Geschichte zurückspringen in die rabbinische Literatur. Du knüpfst wirklich an eine rabbinische Idee schon an. Da habe ich auch ein bisschen angeknüpft. Weil ich bin ja vom Garten Eden in unsere Geschichte reingesprungen. Und die Rabbinen haben das ja auch schon gesehen, dass da irgendwie eine Verbindung ist. Und du hast wunderbar erzählt, wie diese Schlangen sozusagen um das Volk Israel die ganze Zeit sind, sich verführen mit ihren Worten, wie eine böse Stimme. Ein bisschen auch üble Nachrede. Und das ist ganz spannend. Im Buch Deuteronomium, im 8. Kapitel ist das, glaube ich, steht eigentlich, Gott behütete sein Volk vor den Schlangen und vor den Skorpionen. Keiner biss sie. Okay, Nummer 21 erzählt was anderes. Das ist geschenkt. So, jetzt kann man aber das schöne Bild natürlich erzeugen, was die Rabbinen auch gemacht haben, was ich auch in meiner Geschichte verarbeitet habe, dass die ganze Zeit die Schlangen um das Volk Israel waren, aber sie durften eben nicht beißen. Und dann haben die Rabbinen gesagt, okay, da ziehen wir jetzt eine wunderbare Linie vom Garten Eden in unsere Geschichte rein. Warum? Und die Rabbinen haben gesagt, der Fehler der Schlange im Garten Eden war die üble Nachrede. Gott will, dass ihr das nicht bekommt. Gott ist gegen euch, diese üble Nachrede. Und diese üble Nachrede ist das, was die Israeliten sozusagen, diese Stimme der Schlange gehört haben und was dann mündet in ihre Aussage. Wollt ihr, dass wir in der Wüste sterben? Sie sind sozusagen das Echo der üblen Rede von der Schlange im Garten Eden gewesen. Und deshalb hat Gott sich entschieden, sie durch die Schlangen hinzurichten. So erklären die Rabbinen nämlich wunderbar, warum gerade Gott Schlangen schickt, um sie zu bestrafen. Und da noch ein zweiter Punkt ganz kurz, den ich auch wunderbar finde bei den Rabbinen. Die Rabbinen haben nämlich etwas Zweites festgestellt, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Wir haben ja am Anfang, das hast du auch in einer Geschichte verarbeitet, kann man sagen, okay, die Israeliten drehen jetzt um und gehen wieder Richtung Schilfmeer. Das ist psychologisch nicht ganz so clever, da kommen natürlich böse Erinnerungen hoch. Natürlich werden die panisch. Diese Angst ist aber gar nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist ja der Vorwurf, den sie da bringen. Sie sagen ja im Endeffekt, so heißt es im Text, es gibt weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. Was ist denn diese elende Nahrung? Das Manna vom Himmel, von Gott geschenkt, die Zusage, ihr müsst euch in der Wüste, diesem Todesort, um nichts kümmern. Ich versorge euch mit diesem nach Honigkuchen schmeckenden Essen. Und die Hebräer, die Israeliten, sprechen aber von dieser elenden, ja, dieser verderblichen Nahrung, eben, was ich in meiner Geschichte verarbeitet habe, was für sie anscheinend wie Staub schmeckt, weil die Schlange wird ja bestraft, dass sie fortan nur noch Staub fressen darf nach der Geschichte im Garten Eden.
Und jetzt frage ich dich, hast du schon mal Manna gegessen?
Ich würde ja sagen, Baklava kommt der ganzen Sache sehr, sehr nah.
Ja, ne? Ist sehr weit weg, sehr weit weg. Es gibt ja Manna wirklich. Wenn du mal hier in Wuppertal bist, bringe ich dir mal was mit. Ich habe es 2 Etagen tiefer, weil es das bei der mystagogischen Kirchenführung gibt. Das ist wirklich Manna. Du kannst es ja in einer Apotheke kaufen hier in Deutschland. Und der Apotheker ist auch gar nicht verwundert. Der fragt dich bestenfalls gebrochen oder am Stück. Manna ist das Produkt eines Baumes, der eben da auf der Sinai-Halbinsel gewachsen ist, der Manna-Esche, und die sondert eine Flüssigkeit ab. Das könnte der Tau sein, der da in der Exodus-Erzählung am Boden liegt. Und wenn die Flüssigkeit eintrocknet, bleibt ein weißes Pulver zurück. Und das ist das Manna. Das ist biochemisch betrachtet eine Milchzucker-Stärke-Verbindung. Die Stärke wird durch unseren Speichel aufgetrennt in Traubenzucker. Deswegen schmeckt das süß. Der Milchzucker ist auch interessant, weil der abführende Wirkung hat. Deswegen dürfen die wahrscheinlich nur ein Gomer pro Kopf essen, also ein Volumenmaß, etwa 3 bis 4 Liter. Sonst wären die sehr schnell durch die Wüste gegangen. Also diese Geschichte hat, ob die sich so ereignet hat, ist mal eine andere Frage. Aber
sie könnte sich so ereignet haben. Das Einzige, was ich erzählt habe, ist, dass ein Baum da ist. So, und wenn du dieses Manna probierst, das ist, weil das in diesen zu Traubenzucker wird, das ist dermaßen süß. Du kannst mal einen Löffel Traubenzucker und noch einen und noch einen. Dann ist dir nach drei Löffeln so schlecht, weil das so süß ist und so dröch und so trocken ist, dass man das total nachvollziehen kann. Ja, davon können die überleben, aber nach drei Tagen werden die gesagt haben, jetzt ein Schnitzel wäre auch schön. Ne? Also wenn du die ganze Zeit nur dieses süße Zeug isst, das ist furztrocken und vor allen Dingen hochverderblich, weil das so pulverig ist, das zieht die Feuchtigkeit aus der Luft. Wenn du das zwei Stunden draußen stehen lässt, wird das braun, unansehnlich und auch nicht schön. Also ich erzähle das jetzt in diesem blühenden Farben, weil man sagt ja immer, die Bibel ist so, ja, was ist... Diese Geschichte kann sich so ereignet haben. Man kann wirklich, wirklich verstehen, dass die nach drei Tagen dieses süße Zeug nicht mehr sehen können, sondern endlich mal wieder was Ordentliches haben wollen.
Das war der Kurzexkurs von Werner zu dem Thema, die Bibel hat doch recht. Das muss natürlich der Alttestamentler kurz sagen, schön, dass es diesen Strauch gibt. Dann müsste man aber direkt erzählerisch weiterspinnen, dass Gott diesen Strauch Füße verliehen hat und er ist die ganze Zeit mit dem Volk gewandert, weil das Manna jeden Morgen da war. Aber der Punkt ist natürlich, wo wir als Leser wunderbar anknüpfen können, was du gesagt hast. Natürlich kann man sich vorstellen, wenn man 40 Jahre dasselbe essen muss, dass man überdrüssig dessen wird. Aber es geht hier nicht um wissenschaftliche Erklärungen, sondern theologische Aussagen. Ich habe es ja in meinem Text auch in meiner Erzählung so zusammengefasst. Es ist der Geschmack der Freiheit, der schal wird. Und wir müssen jetzt nicht groß überlegen, was das Manna ist. Das Manna steht für diese Freiheit. Es ist die Fähigkeit, selbst zu überleben, weil Gott da ist. Und es ist ja auch ganz faszinierend, in dem Moment, wo Israel wirklich befreit ist, wo Israel sich selbst versorgen kann, eben in dem verheißenen Land, wo Milch und Honig fließen, da hört das Manna auf. Da wird das Manna zu einer Reliquie, die aufbewahrt wird im Heiligtum als Erinnerung, dass Gott eben der Befreier war, der in der Wüste versorgt hat, aber man jetzt auf eigenen Beinen wirklich befreit im Heiligen Land leben kann.
Und das ist ja auch wieder der Ansatzpunkt für meine Geschichte gewesen. Ich sage, die Freiheit, wer die Freiheit schmecken will, muss manchmal eben auch Staub fressen, sag ich mal. Das gehört zur Freiheit dazu, dass einem nicht alles geschenkt wird. Ne? Sonst begibt man sich wieder in so eine Kriegsexistenz, wo man zwar versorgt wird, aber eben seine Freiheit auch opfert.
Man darf natürlich aber auch nicht vergessen bei der Geschichte, dass es eine Geschichte ist, wo wir einen Gott haben, der so schwer verständlich ist. Andererseits, ich weiß nicht, als Vater kann man ihn gut verstehen. Ne? Irgendwann reicht es einem, du bist super sauer. Ich habe meinen Satz, den ich immer meiner Tochter an den Latz klalle, sage ich ihr, am liebsten würde ich dich jetzt an die Wand klatschen. Da lacht sie immer schon, weil sie natürlich weiß, sie macht das nicht. Und sie fragt mich auch immer necke schon, wenn sie so albert mit mir, und Papa, wirst du mir jetzt an die Wand klatschen? Gut, das ist natürlich eine schöne Anekdote. Aber hier haben wir einen Gott, der argumentiert nicht mehr. Wir haben einen Gott, dem wird eine Frage gestellt, beziehungsweise Mose wird die Frage gestellt, wollt ihr, dass wir hier sterben? Und dann sagt Gott nicht, jetzt hör mir mal zu, sondern Gott sendet Schlangen. Gott lässt einen Teil seines Volkes einfach sterben, weil er die Schnauze voll hat. Und das ist ein Gottesbild, das in unserer Bibel steht, das wir nicht wegargumentieren können und was uns immer wieder gut daran erinnert, irgendwann hat auch Gott mal die Schnauze voll. Bei aller Barmherzigkeit, die wir predigen über ihn, irgendwann ist die Geduld aufgebraucht.
Ja, und das korrespondiert ja aber auch damit, dass Gott uns als Freie aufrechte will. Ne? Dass die Geduld endet da, wo wir genau eben nicht frei aufrecht sein wollen. Das ist genau das, was Gott eigentlich nicht von uns will. Ne? Aber noch eine kurze Replik zum an die Wand klatschen. Jeder weiß, dass gute Väter das nie tun würden, dass das dann bestenfalls ein Witz ist. Aber wir haben ja das Märchen, wo Frösche an die Wand geklatscht werden. Wer weiß, was draus wird, wenn das Wirklichkeit wäre? Welche Königinnen dann plötzlich bei dir in der Wohnung stünden?
Meine kleine Königin habe ich schon, das ist alles okay. Um jetzt aber noch den Gotteszorn positiv zu wenden, das ist jetzt die positive Aussage unserer Geschichte, schieben wir mal alles Ägyptische, alle Götterstatuen weg. In dem Moment, wo das Volk umkehrt und sagt, wir haben gesündigt, wo eine Fürbitte gesprochen wird, ist der Zorn Gottes wieder weg. Ja. So schnell der Zorn Gottes aufbrausen kann, so schnell ist er auch wieder weg. Das dürfen wir auch nie vergessen bei allen Bildern, die wir von Gott haben. Ja. Selbst bei diesem absurden Gott, der da Schlangen losschickt, um sein Volk niederzumetzeln. In dem Moment, wenn sein Volk sich wieder ihm zuwendet, ist alles vergeben und vergessen.
Wir beide betreiben ja noch eine andere Reihe, die Verbum Direkt. Da wird es im zweiten Herbst ja sogar eine eigene Folge zu geben, wenn wir über Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes diskutieren werden. Das sind schon zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das gehört schon sehr stark zusammen. Till, das war wieder eine interessante Geschichte. Wir haben zwei Varianten gehabt, die eine gewisse Verwandtschaft zueinander zeigen, aber die zeigen, dass selbst sehr kurze Erzählungen in der Heiligen Schrift doch eine unglaubliche Tiefe entwickeln können und wahrscheinlich kann man noch viel, viel mehr Geschichten daraus erzählen. Das Interessante ist eben, dass die Kupferschlange auch im Neuen Testament vorkommt und wir haben das zum Anlass genommen, in der nächsten Folge einer neutestamentlichen Geschichte anzusetzen, wo die Kupferschlange eben auch vorkommt. Das wird das Nachtgespräch von Nikodemus mit Jesus sein. Da taucht sie nämlich auch auf. Und das passt in einer gewissen Weise zusammen.
Und das ist ja eine wunderbare Linie, weil wir die Figur Nikodemus ja schon einmal verarbeitet haben. Wir beide. Ich als Ich-Sprecher und du als jemand, der interviewt wurde. In der vorletzten Folge war das nämlich.
Von Nathanael, dem bethanischen Boten, in der letzten Folge. Genau, da kam der Nikodemus schon mal vor. Oder?
Wo es um die Tempelreinigung kam. Und jetzt kehren wir sozusagen über den Umweg Nummer 21 zurück zu Nikodemus und sind gespannt, welche Lehrstellen wir finden und wie wir diese Geschichten neu und anders erzählen werden.
Auf jeden Fall könnt ihr alle Folgen, die bisher von uns beiden als Schrifterzähler erzählt wurden, auf unserer Homepage nachhören unter www.die-schrifterzähler-mit-ae.de, www.die-schrifterzähler.de. Und natürlich könnt ihr uns eine E-Mail schicken an info@die-schrifterzähler.de, wo ihr uns Rückmeldungen zu unseren Erzählungen geben könnt. Aber ich denke, wir beide sind sicher, die dritte Staffel wird nicht die letzte sein. Wenn ihr Themenanregungen habt oder Bibelstellen, wo ihr sagt, das wäre doch mal interessant, die neu erzählt zu bekommen, dann schickt uns doch einfach mal eure Ideen.
Auch diese Geschichte über die Kupferschlange, die wir heute erzählt waren, war nämlich eine von euch gewünschte Erzählung.
So ist es. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende, nicht blind. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.